Schwestern, liebe Brüder, manche Bibelstellen sind uns völlig unbekannt und andere kennen wir ganz intensiv. Sind uns so bekannt, dass wir gar nicht mehr so gerne und so richtig zuhören und das heutige Evangelium, was eben in manchen Kirchen auch am Ostermontag vorgelesen worden ist, das ist eins, was uns ganz nahe ist, was wir sehr gut kennen, nämlich die Bibelstelle von den Emmaus-Jüngern. Ein faszinierendes Stück biblischer Geschichten. Das ist ein Bindeglied im Lukas-Evangelium zwischen zwei ganz wichtigen österlichen Bildern. Auf der einen Seite das Bild vom leeren Grab und dann auf der anderen Seite die Begegnung des auferstandenen Jesus von Nazareth. Beide Bilder verbunden durch die Emmaus-Geschichte. Liebe Schwestern, liebe Brüder, aber es ist eben so, wenn eine Bibelstelle ganz bekannt ist, dann liest man so darüber hinweg und bekommt gar nicht mit, wie die innerliche Dynamik solch eines Textes wohl aussehen könnte. Und deswegen möchte ich mit Ihnen einen Blick auf diese Emmaus-Geschichte einmal werfen. Das ist erst einmal die Tatsache, dass auch innerhalb dieses Verbindungsstückes so wichtiger biblischer Texte ein ganz spannender innerer Bogen aufgetan wird. Und zwar von zwei Aussagen, die über die Jünger, die nach Emmaus gehen, getan werden. Am Anfang werden sie beschrieben als die, die mit Blindheit geschlagen sind. Die neue Bibelübersetzung, die Einheitsübersetzung der letzten Jahre, sagt dann, ihre Augen waren gehalten. Und der Bogen geht weiter bis zum Ende der Spannungsgeschichte, wo es dann heißt, da gingen ihnen die Augen auf. Oder in der neuen Einheitsübersetzung, da wurden ihre Augen aufgetan. Das Bild des Blindseins und des Sehendwerdens wird da aufgetan. Und die Frage, sie bleibt und die Frage, sie ist so intensiv und tief, was macht denn die Wegbegleiter Jesu blind? Drei Dinge. Zuerst einmal ist da die Furcht vor den Menschen. Sie laufen weg aus Angst vor der Brutalität und der Unbarmherzigkeit, wie mit Jesus von Nazareth umgegangen ist. Und dann ein zweites, ihre Zukunftssorgen. Die Frage in ihnen, was bleibt denn von meinem alten Leben? Wie kann ich denn da weiterleben, wenn ein Fundament meines Seins, meiner Jüngerschaft, dieses Jesus von Nazareth zu Ende gegangen ist? Durch Tod, ganz grausam. Und ein drittes macht sie blind. Eine ganz tiefe Ungewissheit über das doch so sicher Geglaubte und so normal angesehen. Nun möchte ich 2000 Jahre weitergehen und einen Blick auf uns heute in der Zeit einer gesellschaftlichen Veränderung durch einen fast gesellschaftlichen Stillstand in der Zeit der Corona-Pandemie zu werfen. Ich gebe ganz ehrlich zu, das, was die Freunde in der Emmaus-Geschichte tun, ist doch etwas, was ich mir in der Zeit von Corona jetzt unfassbar wünsche. Ich möchte spazieren gehen. Ich möchte raus, ich möchte mit Menschen im Kontakt sein. Und wenn wir ganz ehrlich sind, mit leichten Augenzwinkern, ist ja die Emmaus-Geschichte fast schon Corona-konform. Zwei gehen vermutlich mit weiterer Entfernung voneinander los und der eine, der dazukommt, den erkennt man ja eigentlich nicht. Der scheint ja irgendwie anderer Natur zu sein. Und das, was da geschieht, das, was ich mir wünsche in dieser Zeit, in der ich heute bin, das ist ein echter Aufbruch. Ich möchte raus. Ich möchte schauen, was ist denn jetzt überhaupt los? Wo geht es denn jetzt überhaupt hin? Wo möchte ich denn vielleicht auch fliehen und wo möchte ich ankommen? Ich möchte eben aufbrechen, wirklich vorankommen. Ich möchte mit anderen reden. Ich möchte als Christin auch mit Gott reden. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Emmaus-Geschichte ins Heute übersetzt heißt, den Wunsch wahr werden zu lassen, aufzubrechen, voranzugehen in den Lebensbereichen des Glaubens, der Spiritualität und eben auch des konkreten Lebenkönnens. Und ich kann das von mir ganz persönlich nur sagen, in dieser so verändernden und auch herausfordernden Zeit bin ich ganz oft blind, innerlich blind, vom Herzen blind, von den Augen blind und kann meine ganz ehrliche Realität gar nicht wahrnehmen und sehen. Und ich kenne genau die drei Punkte, weswegen die Emmaus-Jünger weggelaufen sind, auch bei mir. Die Angst vor dieser Hartherzigkeit von Menschen. Die Angst, wie denn diese Welt, in der ich lebe und die mir doch wertvoll und lieb ist, wirklich mit den Menschen umgeht, die vom Unglück verfolgt sind, die am Rande stehen, die nichts haben. Die Angst davor, wie denn der soziale Zusammenhalt der Umgebung von mir selber demnächst aussehen wird. Die Angst davor, wie viel Menschlichkeit auf der Strecke bleibt in dieser Corona-Zeit, wie wir sie nennen können. Das zweite eben Zukunftssorgen. Wie wird denn die neue Normalität, von der alle immer sprechen, wirklich aussehen? Und die Frage ist, bleibt diese neue Normalität Normalität? Und will ich diese Normalität? Passt die zu meinem Lebensstil und meinen ethischen, moralischen und spirituellen Grundsätzen? Ein drittes, was mich blind macht in meiner Realität und für meine Realität, ist die große Ungewissheit des so gewiss Gedachten. Ungewissheit über eine so trügerische, scheinbare Sicherheit. Wie sieht denn unsere Kirche aus, wenn wir irgendwann wieder in der Normalität angekommen sind? Haben wir dann noch einen Blick und ein offenes Herz auf gemeinschaftliches Beten unterschiedlichster Formen? Haben wir uns vielleicht auseinander differenziert? Haben wir vielleicht Menschen nicht genügend wahrgenommen oder sind nicht wahrgenommen worden und leben so ganz anders? Und auch unsere Gesellschaft. In kleinen Zeichen gesagt, was sehne ich mich darum, einen guten Freund, eine gute Freundin einmal wieder umarmen zu können? Geschieht das hinterher als kleines Zeichen? Oder kommen wir in eine größere Distanz zueinander, die Gefahr läuft, Egoismen zu bedienen? Liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht ist ein Schlüssel für mich, ein Schlüssel als Angebot für Sie alle im Moment eben wirklich das Sehendwerden in der Emmaus-Geschichte. Auch für einen jeden, eine jede einzelne von uns. Denn da kommt dann der dritte Kernsatz des Evangeliums ganz deutlich voran. Brannte uns nicht das Herz, als er davon sprach, was in der Heiligen Schrift von ihm geschrieben steht? Brennt denn noch mein Herz? Brennt denn noch unser Herz? Lassen wir es zu, dass unser Herz für die Menschen brennt, dass unser Herz für Gott brennt? Indem wir miteinander reden, mit Gott reden, zusammen im Gottesdienst und alleine mit Gott reden? Liebe Schwestern, liebe Brüder, brennt mein Herz für dieses Leben? Und dieses Glauben? Und da sind dann wieder zwei Fragen, die ich gerne mit in die nächste Woche hineingeben möchte. Lasse ich es denn zu, dass mein Herz für mich überhaupt zu spüren ist? Lasse ich Gefühle und Emotionen zu? Lasse ich es zu, dass ich mich auch mal schwach fühle oder ganz objektiv schwach bin? Und dann zweite Frage komplett. Lasse ich es zu, dass mein Herz brennt? Und das heißt, lasse ich echte Begeisterung zu? Begeisterung davon, dass es einen Gott gibt, der mich geschaffen hat und mein Leben will und mich zum Leben begleitet? Begeisterung für Menschen, die in ihrer Einmaligkeit außergewöhnlich sind? Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Jünger auf dem Weg nach Emmaus haben genau das zugelassen. Und sie haben es zugelassen, im Wahrnehmen eines für uns als Christinnen und Christen so wichtigen Deutebildes, einem eucharistischen Deutebild, in dem nämlich sie zulassen, dass Christus das Brot bricht und sie in dem gebrochenen Brot wahrnehmen, dass dieser Christus nicht verschwunden ist, sondern auf dem Weg mit ihnen ist. Und indem Christus das Brot bricht und sie ihn wahrnehmen, sie sehen ihn dann ja gar nicht mehr, verlieren sie ihre Angst, ihre Zukunftssorge, ihre Ungewissheit. Und all das fällt von ihnen ab und die Augen ihres Herzens und ihre Augen öffnen sich und brennenden Herzens sehen sie. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns allen als eine große Einladung dieses wunderbaren österlichen Textes, dass wir aus den Emmaus-Jüngern lernen, gerade an diesem so außergewöhnlichen Ostern, das so manchen Menschen auch in der österlichen Festzeit noch zur Fastenzeit geblieben ist. Dass wir dreierlei Dinge ganz konkret tun in unserem Leben. Reden, wirklich reden miteinander und mit Gott. Beten, wirklich wahrzunehmen, dass Beten etwas ist, was mein Leben durchzieht, so wie Gott es durchzieht. Und daraus, liebe Schwestern, liebe Brüder, zu handeln. Ganz ernsthaftes Tun in meinem Leben, so wie die Jünger es auf dem Weg nach Emmaus getan haben. Denn sie tun etwas ganz Faszinierendes in ihrem Handeln. Sie drehen noch einmal um und sie gehen zurück zu dem Ort, den sie aus lauter Angst verlassen haben, weil dieser Angstort des Todes nun ein Hoffnungsort des Lebens geworden ist. So verwandeln sie sich im wahrsten Sinn des Wortes. Und diese Verwandlung, diese österliche, lebendige Verwandlung, die wünsche ich uns allen. Dass wir vorangehen, manchmal vielleicht umgedreht von den Lebenswegen, die wir bislang eingeschlagen haben, hin zu dem Ort, der ein Ort unseres Lebens, unserer Auferstehung, unserer Lebendigkeit sein will. Für uns hier in Münsters Südosten, in Münster, in unserem Land hier in Deutschland, aber eben auch weltweit mit allen Menschen und für alle Menschen. Amen. In den Zeiten der Krise sind auch wir manchmal wie mit Blindheit geschlagen. Wir wollen unsere Augen und Herzen öffnen für die Menschen in Not und sie dem Gott des Lebens anvertrauen.
Für die an Covid-19 Erkrankten und für diejenigen, die um ihr Leben kämpfen. Für alle, die in Medizin und Pflege tätig sind. Du, unser Gott,
wir bitten dich, erhöre uns.
Für Forscherinnen und Forscher und alle, die Entscheidungen treffen müssen in Politik, Verwaltung und Unternehmensleitungen. Du, unser Gott,
wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle, die weiterarbeiten im Einsatz für andere. Für alle, die die Arbeit wieder aufnehmen können. Für alle, die weiterhin von Beschränkungen existenziell betroffen sind. Für die Feuerwehrmänner und Frauen, die bei Tschernobyl und anderswo Moor- und Waldbrände bekämpfen. Du, unser Gott,
wir bitten dich, erhöre uns.
Für die Abiturientinnen und Abiturienten und für alle Schülerinnen und Schüler, die wieder zur Schule gehen können. Für alle, für die weiterhin nur Homeschooling möglich ist. Du, unser Gott,
wir bitten dich, erhöre uns.
Für die Erkrankten und die von Corona Betroffenen in Ländern mit mangelnder staatlicher Hilfe. Für Menschen auf der Flucht oder in überfüllten Lagern. Du, unser Gott,
wir bitten dich, erhöre uns.
Für die Besorgten und für die Sorglosen, für die Ungeduldigen und für die Mahnerinnen und Mahner, für die Überforderten und für die Gelangweilten. Du, unser Gott,
wir bitten dich, erhöre uns.
Für die Einsamen, für alle, die Nähe vermissen, für alle, die nicht wagen, um Hilfe zu bitten. für alle, die Begleitung und Beistand bieten, so wie es möglich ist. Du, unser Gott,
wir bitten dich, erhöre uns. Du, unser Gott, hast Jesus Christus ins neue Leben geführt. Begleite auch uns in aller Not und Bedrängnis und lass uns das neue Leben erfahren, das du uns schenken willst, heute und in deiner Ewigkeit. Amen. So wollen wir unseren guten Gott um den Geist bitten, der unsere Herzen und Augen öffnet und uns voranbringt hin zu dem Ort, der Leben heißt. So segne, behüte und begleite der gute und dreieine Gott uns alle und all die, die in unserem Herzen wohnen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja.